Ich glaube, wenn ich nicht heute begeistert bin, dass es morgen wieder gibt und dass ich heute daran arbeiten kann, wie die Zukunft ist, weil die Zukunft ist ja nicht eine, die einfach vorgegeben ist, sondern die wir jeden Tag gestalten. Wenn wir diese Begeisterung irgendwie haben für morgen, egal wie komisch die Welt da ist und egal wie die Chinesen und die Amerikaner und der Trump, ist alles gut. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, aber es gibt immer Dinge, die kann ich verändern. Und konzentriert sich auf die Dinge, die ihr tatsächlich verändern könnt.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Mein Gast heute, Robert Segra. Ursprünglich Kunsthistoriker, heute die feine Klinge im Marketing. Er rüttelt an glatten Phrasen, zeigt, warum man sich für eigene Funnels nicht schämen sollte und weshalb echte Freude am Machen mehr bewegt als jedes Ad-Budget. Wir sprechen über Mut versus Mechanik in Unternehmen, seine Content-Wertpyramide, Humor als Filter und warum Zukunft ziemlich großartig ist, wenn wir sie aktiv gestalten. Viel Spaß mit Robert Segra. Diese Folge ist ein Special anlässlich der OXD, der Online Expert Days am 27. und 28. November in Salzburg. Mit dem Code TEDDY25 sparst du 50 Euro auf jedes OMX und SEOCOM-Ticket. Robert, wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Hallo, wunderschönen guten Morgen, auch im regnerischen Wien heute.
Ich habe ein kleines Spielchen am Anfang. Drei Sätze diesmal bitte vervollständigt.
Wunderbar.
Ehrlich gesagt, freut mich das.
Wir diesen Termin jetzt gemeinsam endlich schaffen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten freue ich mich umso mehr auf dieses Gespräch.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Dass bei mir zu Hause das Internet so schlecht ist und ich heute im Regen hierher fahren musste, ja, und ich schon nass wurde und ich in der Früh schon recherchiert habe, ob mir nicht vielleicht ein anderes Internet zu Hause habe.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Dass es gar nicht so schlecht ist, wie alle immer tun, sondern die Zukunft eigentlich geil ist, weil wir sie selber gestalten können.
Jetzt müssen wir ein bisschen auflösen, nachdem du das ein bisschen angeteasert hast, dass wir ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt haben. Ja, Internetverbindungen sind halt in diesem unseren Land manchmal ein bisschen schwierig, was halt dann solche Remote-Calls ein bisschen herausfordernd machen kann an manchen Stellen. Aber wir sind zuversichtlich.
Richtig. Und wir wollten ja diesen Podcast trotzdem auch zu einem Hörgenuss machen und nicht nur zu einem, wo du vielleicht ein bisschen bei den Lippen so ein bisschen ablesen kannst und deshalb heute live aus meinem Streaming-Studio. Und heute haben wir es geschafft. Es ist heute der, darf man das überhaupt sagen? Was ist heute für ein Tag? Der 24. September, stimmt das?
Ja. Genau, zumindest steht es bei mir da oben am Display.
Genau, 24. September, gestern war der Metalla-Lohnabschluss, damit die Leute das auch zeitlich einordnen können, wenn sie das Jahre später mal hören, in welcher Zeit wir quasi gelebt haben. Wir waren zwei Tage nach der Offenbarung des Herrn Kirk, der wahrscheinlich in ein paar Tagen auferstehen wird und dann wird die Welt eine andere sein.
Okay, so, wie finde ich jetzt dieses
Wie komme ich aus dem wieder raus?
Du bist ja unterwegs, vor allem mit dem Themen Humor, du bringst so ein bisschen Realismus in diese unsere Marketingblase. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war die Anmoderation bei den Digital Days, dass du gern am Watschenbaum rüttelst. Das ist mir ein bisschen hängen geblieben. Wie kommt man da hin, dass man es so sieht? Weil Marketing ist ja ganz oft auch sehr glatt und sehr sehr klischeebehaftet und du gehst ja da bewusst einen anderen Weg. Warum und wo kommt es her?
Fangen wir an, wo es herkommt. Das ist vielleicht sogar ein bisschen schneller erklärt. Ich bin ja alles nur kein typischer Marketer und auch kein typischer Werber, denn ich habe Kunstgeschichte studiert und ich habe damals vor mittlerweile unfassbar vielen Jahren bin ich vor der schwierigen Entscheidung gestanden, was soll ich denn studieren? Und ich habe mir dann angeschaut, eine Aufstellung, welches Studium hat den höchsten Frauenanteil? Und da war Kunstgeschichte 98,7%. Da war für mich klar, okay, das ist mein Studium. Ja, dort gehöre ich hin. Und ich habe das auch mit einer 100% Conversion Rate abgeschlossen, um im Online-Marketing-Sprech zu bleiben. Ich habe dort meine Frau kennengelernt, mit der wir jetzt seit nächstes Jahr dann 30 Jahre zusammen und mittlerweile schon über 25 Jahre verheiratet sind. Und ich war ein großartiger Kunsthistoriker. Mir hat Kunstgeschichte Spaß gemacht. Ich habe mich spezialisiert auf spätgotische Holzskulpturen aus den Niederlanden. Und das ist wirklich sozusagen das nischigste Thema, das du dir aussuchen kannst. Und es war genau so, wie alle Menschen vorher immer vorausgesagt haben, es gibt halt keinen Job, außer dass du der im Museum sein kannst, der sagt, nicht so nah zu den Bildern hingehen. Ja, und demnach war ich sozusagen. Und damals war dann die Marketingbranche eigentlich die einzige Branche, die dich auch nehmen, wenn du, ich will jetzt nicht sagen, nichts kannst, aber wenn du jetzt nicht mit einer spezifischen Ausbildung kommst, der ist nicht despektierlich gemeint, und ich habe damals die Chance bekommen, in einer Werbeagentur anzufangen und habe relativ schnell gesehen, um sichtbar zu sein, musst du ein bisschen anders sein und vielleicht ein bisschen mehr auffallen, ungewöhnlicher. Mir geht dieser Marketing-Sprech, mir geht sozusagen dieses Glatte, das alles so glatt rasiert ist, wie ein Babypopo, furchtbar auf die Nerven. Ich mag's gern, wenn Dinge Ecken und Kanten haben, wenn sie sozusagen ein bisschen, wenn Marken anders auftreten, wenn Menschen ein bisschen anders auftreten. Nicht unbedingt böse, nicht provokant, weil das ist ja immer leicht, ja, provozieren ist immer leicht, aber so diese feine Klinge zu nehmen, da kommt es her. Und das wurde halt so, ohne dass ich das eigentlich so wollte.
Jetzt hat er das auch mit Mut zum tun, weil wenn ich mir so überlege, meine eigenen beruflichen Stationen, also da ist jetzt im Konzern lustig sein, nicht immer so an der Tagesordnung gestanden, und auch so der eine oder andere Vorschlag, der halt dann in solche Meetings kommt, wird halt dann relativ schnell auf so ein Corporate-Sprechding wieder zusammengedampft. Haben wir zu wenig Mut in dem Zusammenhang?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Mut, vielleicht ist es aber auch so eine Art, wir tun halt gerne das, was wir schon immer gerne gemacht haben. Oft sind es Machtspielchen, die wir in Konzernen machen. Und jetzt muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich kann leicht reden, aber ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben habe ich dann eine Marketingstelle angeboten bekommen in einem richtig großen Konzern. Ich hatte damals über 25 Mitarbeiter unter mir, 25 Millionen Euro Marketingbudget. Und ich habe mir immer aus externer Sicht gedacht, was sind denn das für Trotteln? Ey Mann, du müsstest ja nur das machen und das machen und das machen und dann ist alles gut. Und für mich war völlig klar, ich komme dorthin und werde ein Hero. Und was war in der Realität? 4 Monate, nachdem ich dorthin gekommen bin, haben sie mir ausgekaut. Und zu Recht, weil ich nicht in der Lage war, das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, auch in irgendeiner Weise umzusetzen, weil ich nicht verstanden habe, wie man in dieser Corporate-Welt Kompromisse schließen kann und warum das eine so und das andere so funktioniert. Ich glaube gar nicht, dass es immer mit Mut zu tun hat. Ich glaube, dass es ganz oft mit verkrusteten Strukturen zu tun hat, mit eingefangenen Systemen, mit Personen, die sie an ihrer Macht irgendwie hängen und Machtspielchen und was auch immer. Und das macht es so besonders schwierig. Ich glaube gar nicht, dass die Leute nicht selber an sich mutig wären, aber der Mut, der bringt dir dann nichts. Ja? Der Mut haut dir dann aus, okay, ja? Ist auch okay.
Kommen wir mal so ein bisschen, es ist ja ein Podcast, der im Rahmen der OMX eben herauskommen wird. Und so, wenn man zu dir schaut, es mangelt ja nicht an Aussagen, die sich wunderbar eignen, dass man es einfach ein bisschen herauspickt. Und eine, die mir da so ein bisschen ins Auge gefallen ist, ist, dass du meinst, man soll sich nicht für seine eigenen Funnel schämen. Woran erkennst du oder woran machst du fest, dass ich mich an mein Marketing, also für meinen Marketing-Funnel schämen muss?
Ja, was ich damit eigentlich immer wieder sagen möchte, ist, ich mache ja ganz früher, ich habe früher gemacht, auch ganz viel Social Media und so, und ich habe ganz oft als Eingangsfrage in so Meetings mit so Social Media Teams gefragt, das, was ihr da macht, egal ob das jetzt damals Facebook war oder Insta oder was auch immer, postet ihr das nicht immer, aber zumindest manchmal auch auf euren eigenen, teilt ihr das auf euren eigenen Kanälen. Und wenn die Leute dann sagen, na um Gottes Willen, ne? Ich will nicht, dass das einer Sicht von meinen Freien, dann geht irgendwas ganz, ganz schief. Ja? Dann sagst du, wenn du selber nicht einmal dahinter stehst, hinter dem, was du tust, und das heißt nicht, dass du jetzt jedes Posting stupide teilen musst, das meine ich gar nicht damit, ja? Aber dass du zumindest sagst, hey, wie cool ist das? Oder dass ich am Abend an der Bar stehe und dann sage, du schau mal, das haben wir gemacht, das ist schon mega geil. Ja? Wenn dir das gelingt, und ich glaube, diese Wirkung auch, weil das Gegenteil von Schämen ist ja stolz sein. Und wenn du es schaffst, dass Menschen auf Dinge stolz sind, nämlich intern stolz sind, hast du auf deine Verteilwirkung, die viel weiter ist als jede Werbung, die das je kaufen konnte, weil die Leute es selber weitererzählen, im Freundes-, im Familienkreis. Und das ist eine Art der ich würde es nicht Propaganda sagen, weil es so schlecht angestimmt, aber es ist eine Art der Verbreitung einer Geschichte, die viel besser funktioniert, als wenn ich dahinter noch ganz viel Werbebudget lege.
Ja, und wie komme ich da hin? Weil natürlich ist das ein wunderschönes Bild und natürlich wollen wir das. Jetzt kommt aber die Realität halt dann daher. Jetzt haben wir vorher auch so ein bisschen über Konzern und verkrustete Strukturen. Das muss ja nicht immer der Konzern sein. Gibt ja genug Einzelkämpfer, die halt posten, weil man postet. Wie komme ich da hin, dass ich stolz bin auf das, was ich da so von mir gebe?
Ja, versuchen wir es auch ein bisschen aufzugliedern jetzt zwischen quasi dem, der jetzt vielleicht allein in einer kleinen Struktur ist und der so in der großen Struktur ist. Ihr versucht es den Menschen immer so zu erklären, ich glaube, ich habe das sogar schon zwei oder dreimal auf der OMX gesagt, es gibt also eine Content-Wert-Pyramide. Ja? Und diese Content-Wert-Pyramide besteht aus verschiedenen Stufen. Und so ganz unten, und das betrifft jetzt jegliche Art von Aktivität, die du triffst, das muss jetzt nicht nur das LinkedIn-Posting sein, das kann auch vielleicht der Weihnachtspost, was auch immer es sein. Und die unterste Stufe von dem ist immer, dass du selber, während du es machst, darüber nachdenkst, was auch immer, einen Spaß dabei hast. Ja, das ist sozusagen das Fundament. Wenn du schon dir denkst, boah, wenn ich jetzt LinkedIn ist ein bisschen wie zum Zahnarzt gehen, ja, muss man, aber eigentlich mag ich es gar nicht. Und wenn du das Gefühl mitnimmst, dann fühlt sich jedes Posting so an, als wäre es von einem gemacht, der eigentlich zum Zahnarzt gehen muss. Heute ist es noch viel schlimmer. Heute sage ich, ist egal, ich schicke ja gar nicht mich selber zum Zahnarzt, sondern schicke ChatGPT zum Zahnarzt, werden die Zähne zwar schlecht, aber es macht dich schon trotzdem gut aus. Ja? Das heißt, habe ich selber Freude. Zweite Kategorie, das, was rauskommt, bin ich selber stolz darauf, mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt 500 Leute sehen oder 200 Leute oder 10 Leute. Und erst dann kommt, hat es Wirkung auf andere und erst dann kommt, hat es irgendeine Art der Conversion. Problem ist, die meisten denken es genau umgekehrt. Die sagen, ich brauche jetzt irgendwas, damit ich was verkaufe oder damit ich eine Stelle besetze oder was auch immer. Muss ich schnell irgendwas machen? Ist keiner stolz drauf und hat niemand Freude beim Machen. Ja? Das ist die Realität, weil wir es immer falsch herum denken. Wir denken es immer von der Spitze herunter, statt von unten nach oben. Und in einer größeren Firma gibt es einen relativ simplen Trick, finde ich. Was in einer großen Firma immer vergessen wird, ist, die eigenen Leute überhaupt mitzunehmen. Das ist so, also du machst, jetzt hast du ja Marketing schon ganz generell eher schwer, ja? Weil Marketing sind die irgendwas posten oder die den ganzen Tag irgendwie lustig, also die haben ja keine richtige Arbeit.
Die am Handy spielen.
Und jetzt, ja, die spielen am Handy, machen irgendwas. Und dann machen sie irgendwas. Und die alle anderen Leute in der Firma erfahren das vielleicht von ihren Freunden, die sagen, schau, was du habt. Und dann ist die Reaktion natürlich, ich weiß gar nicht, was die im Marketing immer sowas Komisches, ja, die arbeiten nicht. Wenn du aber die Leute quasi richtig schön abholst, ja, wenn du sagst, wenn deine allererste Zielgruppe die Leute intern ist und wenn du dafür ein schönes Event machst, wo du dir die neue Kampagne vorstellst, wenn du sie in irgendeiner Weise einbindest, hast du die schon mal mit dabei. Es wird nicht jedem gefallen, es ist schon klar, die immer nörgeln, das ist egal, aber vielleicht schaffe ich die kann ich dann vielleicht mitnehmen.
Wie du ja weißt, hasst der Podcast ehrlich gesagt und solche Dinge wie Ehrlichkeit, Authentizität, auch wenn es ganz oft das Schlagwort kommt, ist was, das mich doch sehr intensiv beschäftigt und von dem ich viel halte. Es ist halt immer die Frage, ist Authentizität inszeniert oder ist halt das, was eigentlich sein sollte? Und jetzt hast du, also ich schreibe dir jetzt schon das Thema Authentizität zu. Und Humor ist jetzt auch was bei dir ja augenscheinlich einen großen Stellenwert hat. Und am Ende wollen wir ja trotzdem etwas vermarkten, etwas verkaufen. Wie ist dein Zugang dazu, dass Ehrlichkeit und Humor möglicherweise auch besser verkauft wie diese durchgetakteten, glatten Geschichten, die man halt dann so von diesen Funnel-Optimierungsherrschaften sehen, die halt ja auf LinkedIn und Instagram und so weiter ja omnipräsent sind.
Weil du mit einer Emotion, und die Emotion muss nicht immer nur Lachen sein, die Emotion kann auch eine andere natürlich sein, Menschen abholst, und zwar ganz bewusst in einer anderen Ebene abholst, als beispielsweise jetzt nur mit dem rationalen Versprechen. Es gibt, wenn man sich ein bisschen mit der Marketing-Historie beschäftigt, ganz, ganz viele, ganz berühmte Honesty-First-Kampagnen, wo du sagst, hey, wir sind zwar nicht die Besten, aber wir bemühen uns, dass wir besser werden und so weiter. Mhm. Auch wenn du so diese Ehrlichkeit, die durchaus ein bisschen augenzwinkernd ist, verwendest, hole die Leute ab, bring sie so ein bisschen vielleicht zum Schmunzeln. Du musst dir eines immer überlegen, ich meine, du weißt es eh, aber ich meine, das ist immer so das Thema. Auf uns prasseln unendlich viele Meldungen pro Tag und Nachrichten, und es wird immer mehr. Weil man muss realistisch sein, jetzt baut sich jeder Zweite, der ein bisschen was versteht, der sieht auf LinkedIn, ich habe den Automatisierungs-N8N-Make, was weiß ich, Agent, kommentier mit Agent, dann bekommst du das, dann machst du es, und dann hast du irgendwie so ein komisches JSON und dann da automatisierst und wirfst irgendwie 1000 irgendwelche Videos aus. Ja. In der Welt, wo dieses Ding immer mehr wird, sozusagen eine Zombie-Apokalypse der Agents, dort wird natürlich so dieses, wo du das Gefühl hast, aber der ist noch so ein bisschen echt, das ist noch so ein bisschen mehr menschlich, mit all den Fehlern, mit all den Schwächen, die das hat, wo es nicht glatt gebügelt ist, dann hast du vielleicht auch innerhalb von diesem ganzen Kosmos die Möglichkeit, einfach noch, ich würde nicht sagen aufzufallen, aber da und dort den Daumen zu stoppen, da und dort vielleicht die Leute zum Schmunzeln zu bringen. Und das Zweite ist natürlich, das darf man auch nicht vergessen, dass Emotion und Humor immer ein Filter ist. Ja, es ist ein Filter, um eine Zielgruppe zu selektieren. Ja, die Art, wie ich auf LinkedIn bin, ist ja auch ein Filter. Ja. Die Leute, da kommen, für gewisse Leute ist es, denen taugt es gar nicht. Aber die will ich vielleicht auch gar nicht haben. Ja, oder wenn einer bei einem Vortrag anfragt, der mich nicht kennt, den schicke ich auf meinen YouTube-Kanal zuerst und sage, schau, es ist genau so. Und wenn das für dich gut ist, dann ist es gut. Aber wenn du sagst, geht's auch nicht ganz so, sage ich, na, weil das ist es halt, was es ist. Ja, und ich glaube, Humor und die Emotion kann ein wunderbarer Filter sein, um die richtigen Menschen auch zu bewahren. Und wenn du halt nicht ehrlich bist in der Welt, wo das alles gefaked ist, na, dann was bleibt denn da noch über? Also weiß ich nicht, ja, dann ist es eh sinnlos.
Jetzt hast du es gerade Filter genannt. Andere kann es natürlich auch Gefahr sein, weil um Gottes Willen, wenn mich die nicht verstehen, dann werde ich halt nicht gebucht oder dann kriege ich einen Shitstorm oder was auch immer. Da gibt es ja dann auch Ängste dazu. Und es ist ja immer ein Spannungsfeld. Wie balancierst du das? Weil wir können halt oft auch gesellschaftlich akzeptiert nicht alles sagen, was wir sagen wollen.
Genau. Also ich glaube, auch hier muss man wieder ein bisschen differenziert antworten. Es geht ja auch gar nicht damit, dass du jetzt alles sagen willst und sagen darfst, weil das ist sowieso eine komische Geschichte, die wir heute auch so aus ganz komischen Kreisen vor uns hertragen. Und um das geht's ja auch gar nicht. Es geht ja eher darum, dass du innerhalb von dem Wertesystem, das du für dich selber hast, definiert hast, das brauche ich nirgends aufschreiben, weil das ist sozusagen vielleicht gar nicht wichtig, innerhalb dieses Rahmens dich bewegst und dann sozusagen durchaus das Risiko eingehst, dass die einer nicht versteht. Die Gefahr hast du immer bei Kommunikation, aber auch, dass manche Menschen das nicht gut finden. Und ich finde, du hast es vorher ganz am Anfang so schön gesagt, der so am Watschen beim Rütteln ist ein bisschen ungerecht, weil ich glaube, dass ich das nicht tue. Ja, also, aber
wirklich nicht von mir, das hat die Elisabeth Heidenberger bei der
Moderation. Ich weiß, ich kann mich erinnern. Aber es ist schon so, dass manche in dem Publikum in jedem Vortrag nichts damit anfangen. Ja, die finden den Stil komisch, die finden es vielleicht platt, oberflächlich, was auch, es ist ja total in Ordnung, dass es so ist. Und jetzt noch ein letzter Gedanke hier zum Thema Furcht und Angst. Das Problem ist ja, wir haben ja sozusagen vor fast allem heute Paranoia, meist auch vor den falschen Dingen, ja, vor dem Shitstorm zum Beispiel, der nie kommt, ja, außer du sagst, Gendern und Tempobeschränkung auf deutscher Autobahn, dann hast du schon gleich einmal ein bisschen einen lustigen Shitstorm. Sonst kommt der ja nicht. Und lieber someone's lover als everybody's darling, lieber Leute anziehen, die das, was du möchtest, richtig, richtig cool finden, als halt irgendwen, wo du dann sagst, ist vielleicht auch schwierig. Ja, das ist ein bisschen ein Luxus. Aber es ist auch ein selbstgewählter Luxus, den man sich vielleicht durchaus leisten sollte.
Vielleicht, dass man es auch ein bisschen besser verstehen kann. Vielleicht auch für die, die jetzt dein Ton nicht kennen. Gibt es sowas wie eine Lieblingsaktion, Kampagne, was auch immer, wo so mit Humor und Provokation so irgendwie der entscheidende Unterschied gekommen ist? Kann was Eigenes sein, kann was Fremdes sein?
Es gab im Laufe der Zeit natürlich wahnsinnig viele Sachen, auf die ich stolz bin, wo dieses Element so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ich bringe was ganz Aktuelles von unserer Agentur. Wäre ich übrigens kleiner Teaser, werde ich auch bei der OMX drüber sprechen. Ist ein wunderschöner Case, der noch dazu Salzburg ist. Also es passt auch geografisch also Wunderbar dorthin. Und zwar ist es eine richtig mutige Kampagne für einen Auftraggeber, von dem du es als allerletztes vermuten würdest. Und zwar für das katholische Krankenhaus Barmherzige Brüder. Und jetzt sagst du, okay, also Barmherzige Brüder, wird nicht gelacht. Also ich glaube, da ist sozusagen Amen und Gebet und was auch immer. Und wir haben eine richtig nette und augenzwinkernde Kampagne gemacht, die folgenden ganz simplen Aufhänger hat. Ja? Nämlich mit dem Vorurteil zu brechen, dass bei den barmherzigen Brüdern, die Brüder, wie sie selber sagen, dass diese Brüder alle katholisch sein müssen und dass die alle immer beten müssen und dass was auch immer. Also es gibt ganz viele Vorurteile. Und wir haben eine wahnsinnig schöne Kampagne jetzt gerade ausgerollt, wo der Pfarrer und die Muslime, sie treffen und zusammen einen Spaß haben und wo die zwei voll tätowierten Leute die Krankenhausbetten herumführen und am Schluss sagst du immer, wir sind nicht die barmherzigen Brüder, wir sind die Schmähbrüder, wir sind die Glaubensbrüder, wir sind die Wanderbrüder und die Herzensbrüder und die Benzinbrüder. So, diese Gemeinsamkeit. Und jetzt ist es so, jetzt mag man auf den ersten Blick sagen, naja, aber ist jetzt nicht ein mega Gag. Ja? Ja, aber es ist wahnsinnig fein und es hat natürlich gerade wieder intern eine unfassbare Wirkung. Ja? Es hat sozusagen nach innen und auch nach außen, wo du sagst, hey, Moment, die sind ja irgendwie lässig und die sind auch so. Ja? Also das sozusagen, wenn du es schaffst, das, was eigentlich in Unternehmen da ist, an Freude, nach außen zu tragen. Das ist gerade in der Pflege oft so. Die Pflege wird medial quasi schlecht geredet, dass gar nicht mehr hast, du hast einen permanenten Pflegenotstand und Krise und du hast das Gefühl, um Gottes Willen, alles nur nicht in der Pflege arbeiten. Einer der tollsten Jobs der Welt, ja, mit all den Schwierigkeiten, die es gibt. Aber wenn du in einer tollen Station bist, in einem tollen Haus, das ist ganz, ganz, bin ich sehr stolz. Auf dieses Projekt bin ich sehr stolz. Das muss sogar die Pfarrer und die Obersten und die Nonnen dort haben das witzig gefunden. Ja, muss sagen. Ja, finde ich cool.
Bei mir hören im Podcast viele Menschen so aus der beratenden Zunft, Berater, Trainer, Coaches zu. Und ganz oft hat man, also das ist meine Beobachtung, so das Gefühl, irgendwie könnte ich jede Botschaft nehmen und einfach das andere Logo drauf geben und das ist dann eigentlich das Gleiche. Und das Thema Abheben voneinander, da hilft jetzt ChatGPT und Co. natürlich auch nicht unbedingt mit, dass das differenzierter wird. Wie tun wir denn jetzt in dieser Zeit? Weil ChatGPT und generierte Texte und Inhalte werden wir nicht wegdiskutieren. Also das ist da, das wird nicht mehr weggehen. Aber trotzdem wollen wir uns ja immer irgendwie abheben, unterscheiden. In gescheit reden wir dann vom USP. Was tue ich denn jetzt in der Zeit, wo es so leicht geworden ist, gescheite Inhalte zu bringen? Also vermeintlich gescheite Inhalte zu bringen.
Ja, ich glaube, jetzt schließe ich wieder sozusagen ein bisschen eine Vorausschau oder eine Nachschau, je nachdem, wann du dann den Podcast auch hören wirst, dann ein bisschen zum Vortrag bei der OMX. Der heißt ja Post-Programmatic Online Marketing. Wahnsinnig cooler Titel, habe ich übrigens gestohlen von einer Band, einer neuen Wiener Band. Die machen Post-Programmatic Rock. Und was das im Grunde, was hinter diesem richtigen Imponiervokabel auf Online-Marketer brauchen, sowas verbirgt, ist ja letztlich, dass wir jetzt so in eine Phase kommen, wo es im Grunde zwei Wege gibt. Ja? Die Vollautomatisierung mit Agents und die, was du siehst, da wird alles automatisiert und dann hast du auch unterschiedliche Botschaften, die kannst du in 1000 Formaten gleichzeitig ausspielen. Bang, 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 wie in der Musikindustrie, wo heute alles auf Knopfdruck produziert werden kann, fehlerfrei, passt, super, cool. Dadurch wird es austauschbar, weil es alle haben. Damit wird's irgendwann Masse, Masse, Masse und dann am Ende passiert das, was eigentlich keiner richtig wollte, dass am Ende gewinnt wieder der, der am meisten Budget hat. Ja, also das ist sozusagen, was das ist ja, momentan glaubt man ja, ist ja cool, können die Clan auch ganz coole Sachen machen. Ja, Problem ist, jetzt können alle dauernd coole Sachen machen und am Ende bleibt trotzdem sozusagen der übrig, der das gescheite Budget hat. Und auf der anderen Seite wird's Marken, Berater, Einzelkämpfer, was auch immer geben, die ganz bewusst sagen, du bei mir, ich glaube ans Gespür, ja, ich glaube, das ist Gespür, ja, ich glaube, ich habe diesen Geschmack für Dinge. Ich glaube, dass Geschmack eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Nämlich Geschmack auch auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen. Und ich glaube ja ganz fest daran, dass das Ding, mich begeistern ja dann Dinge im Marketing, wenn sie eine Auswirkung haben. Wenn du siehst, nicht irgendeiner kauft irgendwas und bestellt die hunderttausendsten Ding, auf das du eh nicht brauchst, sondern wenn du am Ende siehst, hey Moment, da ist jetzt was passiert, ja, da ist jetzt irgendjemand sozusagen, die sind stolz auf das und insofern steigt da irgendwie die Freude, da zum Arbeiten. Oder du kennst mein größtes Projekt, zumindest vom Herzen her, Wings for Life World. Und wenn du heute siehst, heute können die ersten Menschen, die vor 10 Jahren noch im Rollstuhl gesessen sind, die können halt schon wieder mit, nicht laufen, aber gehen. Da sagst du, wow, was hat sich hier getan? Und ich glaube, dass du als Berater, und das versuche ich ja jedem zu sagen, zumindest in dem Bereich, den ich so mache, Online-Marketing, Social Media und all diese Dinge, jeder tut sich etwas wahnsinnig Gutes, wenn er selber rausgeht, wenn er nicht in sein Kastel drin bleibt und irgendwelche nur Agent baut und gar nie mehr mit den Kunden redet und gar nicht, ich empfehle jeden, zumindest zweimal im Jahr irgendwie auf die Straßen zu gehen und wildfremde Leute zu interviewen und zu fragen. Ich habe mir in Eigenregie ein Autokostüm gebastelt und ein Catcher-Car-Kostüm Und mit dem gehe ich so herum und mache mich zum Affen und befrage Leute zum World Run und so weiter. Das erdet mich so. Ja? Und dadurch hast du vielleicht wieder diesen Moment, wo du was anders machen kannst. Ich glaube, diese Andersartigkeit, diese Menschlichkeit, dieses wieder nicht perfekt zu sein, wird eine ganz große Rolle spielen, weil irgendwann sind wir dem allem anderen überdrüssig geworden. Dann hat sie das durchgespült. All das dauert noch ein bisschen, aber es ist egal. Ja.
Ich kann warten. Ja, das ist ganz, ganz lustig. Kannst du jetzt natürlich nicht wissen, aber ich habe gestern mit der Ines Thompson aufgenommen. Die wird nach dir herauskommen. Das ist eine Fotografin, die KI nutzt, um Persönlichkeiten, die sie wirklich fotografiert, echte Menschen, besser darzustellen, und sie redet davon, die Schönheit der Menschen zu zeigen, und nutzt das. Und was da ist, ganz ähnlich zu deiner Aussage, dieses ganze Thema Menschlichkeit, spüre ich was dabei, ist da ganz wesentlich. Also es ist irgendwie, erhärtet sich der Eindruck, dass tatsächlich das Menschliche durch die KI wieder ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnt. Zumindest, ich meine, das ist jetzt hochphilosophisch, ist mir schon klar, aber das würde ich so merken aus Wortmeldungen jetzt in verschiedene Podcasts, die ich aufgenommen habe in letzter Zeit.
Ja, es ist zumindest vielleicht der Wunsch auch da der Menschen, dass das so ist. Umgekehrt hast du das Gefühl natürlich, gefühlte Wahrheit ist, jeder außer dir hat schon 27, was weiß ich, Avatare und Zwillinge und Agenten und was auch immer. Und jeder hat schon 700 Leute abgebaut und was weiß ich, was alles. Ja, ist eigentlich alles ein Schwachsinn, das stimmt ja alles gar nicht, aber es liest sich als Story immer wunderbar. Ja, also es ist ganz, ganz großartig. Also auch hier wird sozusagen wahnsinnig viel erzählt, das gar nicht richtig stimmt.
Hat ja dieser Podcast den Zusatz Business Backstage. Und jetzt gibt es natürlich auch die Dinge, die dann einmal nicht aufgängen. Und ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich das wünsche, dass es anders ist, dass schon mal irgendwo einen Bauchfleck gegeben hat. Gibt es so einen Bauchfleck, über den du auch öffentlich reden magst und kannst und darfst?
Gott, im Laufe der Zeit ganz viele, also einer, an den ich mich am allermeisten erinnere, ist es schon viele Jahre her. Ich habe ja ganz am Anfang unserer Firma, habe ich mich ganz viel mit dem Thema Freestyle Motocross beschäftigt. Damals gab es noch Red Bull X-Fighters in Madrid, und ich habe damals einen jungen französischen großartigen Filmemacher und einen deutschen Produzenten kennengelernt, und wir haben gesagt, okay, wir machen einen Freestyle Motocross Film. Ja, wir machen einen 90-Minuten-Film, der Film heißt That's the Way, ja, und wo gewaltig ein Jahr Dreharbeiten, ja, auf der ganzen Welt in Südafrika und überall den Riders gefolgt, tolle Interviews, gewaltige Bilder, sensationell, und ich habe das alles finanziert, und ich habe mir schon so ausgerechnet, okay, wenn man die DVD kostet dann 25 Euro, pro DVD verdienen wir 20 Euro, und wenn wir 5.000 verkaufen, sind wir Bari, und wenn wir 10.000 verkaufen, haben wir schon richtig für, wenn wir 100.000 verkaufen und wenn wir 500.000 verkaufen, dann bin ich mega reich, brauche ich nie wieder arbeiten. Ja? Und am Ende haben wir, und das ist die traurige Wahrheit, 177 DVDs verkauft, ja? Weil es kam zu einem falschen Zeitpunkt, da war DVD nicht mehr ein Thema. Bevor wir die DVD überhaupt rausgebracht haben, gab es schon eine Raubkopie davon, wo immer der her war. Ja. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, hat nicht mehr gepasst. Es hat ganz viele Dinge gegeben, die in der Produktion nicht gepasst haben. Es hat sich auch, ich war Executive Producer, hatte keine Ahnung davon, wie man es machen muss. Wir haben die Musikrechte nicht geklärt. Also es gibt tausend Probleme. Also ja, ich hatte dann viele Jahre im Keller halt noch 4.800 DVD-Cases herum, die niemand, das ist Sondermüll. Ja, das Schlimme ist, es ist Sondermüll, und das tut mir schon ein bisschen leid, weil es nicht ums Geld, lustigerweise, ja, mag sein. Ja. Leid tut's mir, weil das Ding eigentlich richtig cool, also das war so, wow, ja, das war ein richtig toller Film, und am Ende hat den nie einer geschaut. Ja. Das ist schon ein bisschen traurig eigentlich.
Ja. jetzt.
Aber. Ja.
Ja, mach weiter. Du wolltest du was sagen?
Ja, passt schon.
Jetzt haben ja solche Bachfleck auch die Eigenschaft, dass wir meistens irgendwie was lernen draus. Und wenn es nur irgendeine Erkenntnis ist oder ein Gefühl, das uns vor etwas bewahrt in der Zukunft, ist aus der Geschichte was überblieben, was du sagst, naja, hätte jetzt nicht sein müssen, aber zumindest das habe ich mir mitgenommen.
Es sind vielleicht mehrere Erkenntnisse übrig geblieben, wobei ich jetzt nicht weiß, inwieweit ich tatsächlich etwas daraus gelernt habe. Ja, also zwischen Erkenntnis und Lernen sind ja noch sozusagen zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Wir haben uns wahnsinnig blauäugig in dieses Projekt gestürzt und haben uns nur über den Inhalt Gedanken gemacht und nicht über den ganzen Rest wie Vertrieb, Bewerbung, rechtliche Fragen. Also all diese Themen haben wir komplett ausgespart. War natürlich im Nachhinein ein Fehler, würde ich heute ganz anders machen, müsste man vielleicht einen Partner ins Boot holen und so weiter. Umgekehrt sage ich, ich habe mich locker auch wieder ganz oft ganz blauäugig in Projekte geworfen und ich glaube, das ist auch wichtig so, dass du manchmal sagst, ich probiere das jetzt einfach aus, ich mache es einfach. Auch hier möchte ich schon auch sagen, weil ich mir ärgert es fast immer so ein bisschen, dass man heute sozusagen das Scheitern so feiert. Ich bin nicht einer, der das Scheitern so feiert und vor allem immer dann nicht, wenn bei dem Scheitern andere Menschen stark davon betroffen sind. Ja, also wie gesagt, an diesem Projekt war der Einzige, der de facto davon betroffen war, war ich, weil wir auf DVDs und ein bisschen an Geld sitzen geblieben sind. Aber da ist kein Lieferant um sein Geld umgefallen, da sind keine Mitarbeiter nach Hause gegangen, die keine Weihnachtsgeschenke mehr haben kaufen können für die Kinder. Also ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig bei diesem, wo alle halt immer sagen, ist super und dann hast du halt einmal ein bisschen Schulden und ja, aber was weißt du, das ist realer Schaden, der der Wirtschaft entsteht und da muss man, was weißt du, das ist dieses, ich bin kein großer Fan dieser Verherrlichung, der Fail-Culture. Es ist okay, wenn man auf die Schnauze ist, in Ordnung, wenn man daraus was lernt. Mir ärgert es, wenn man dann sozusagen hier die unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze verbraten, hier dann auch noch als die großen Helden feiert. Das bin ich immer, finde ich ein bisschen komisch.
Jetzt arbeitest du mit verschiedensten Unternehmen, auch großen Marken. Du stehst auf Bühnen, du inspirierst die Menschen und gleichzeitig bist Papa und hast Teenager daheim, die ja auch so ein bisschen in einer anderen Welt vermeintlich leben wie wir. Was lernen dir denn die Herrschaften Nachwuchs?
Ja, das ist ein, also es ist mittlerweile nur mehr ein Teenager zu Hause, die anderen sind schon Twins, wenn man so will, ja, sind aber immer noch zu Hause, interessanterweise. Das hat vielleicht auch was mit den Wohnungspreisen in Wien zu tun und so weiter. Abgesehen davon, dass ich ganz viel über popkulturelle Phänomene lerne, dass ich über neue Musik, von der ich in meinem Leben noch nie etwas gehört habe, lerne, die mir manchmal taugt und manchmal nicht taugt, ist es so ein bisschen eine Sensibilität auch für und ein Gespür so ein bisschen für andere Themen, auch für dieses andere Wahrnehmen. Immer wenn ich sozusagen als alter weißer Mann vielleicht so schon eine für mich vorgefasste Meinung habe, bringt mir manchmal auch meine Tochter, die ganz stark auch sozusagen sie mit feministischer Politik und all dem beschäftigt, wieder ein bisschen auf den Boden. Ich habe eigentlich ganz, ganz ursprünglich, haben wir gedacht, dieses Sweeney has good genes, habe ich mir gedacht, naja, ich weiß gar nicht, warum sie da die Leute so aufregen, ich finde das und so. Und dann hat sozusagen auch sie mir irgendwie gesagt, aber schau, Papa, das ist halt so und so. Und dann sage ich, okay, wow, ja, du hast natürlich recht. Auch diese andere, bisschen eine andere Sicht auf die Dinge, auch sozusagen, du lernst, woher ziehen die ihre Informationen. Du siehst, welche Themen beschäftigen junge Menschen. Und ich möchte schon eines, ich sage das ganz oft und ich sage das auch hier im Podcast nochmal. Ich habe überhaupt nicht eine Sekunde habe ich je das Gefühl, dass meine Kinder, die Kinder von den Freunden, die ich habe oder all die jungen Menschen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, irgendwie faul sind. Ganz im Gegenteil. Also so so fokussiert in Richtung Zukunft, so viele Interessen zu haben, so einen Willen auch was zu machen, hätte ich in dem Alter alles nicht gehabt. Vielleicht wollen die was anderes, vielleicht wollen die nicht 40-Stunden-Job und den gleichen für 35 Jahre, aber das wollten wir auch nicht haben. Wir haben es nur nicht gesagt, ja, weil es halt der Papa noch gehabt hat. Dann habe ich halt Kunstgeschichte studiert. Das war auch eine Art des Protests.
Ja, ich habe heute beim Frühstückstisch, mein Sohn ist 7, da ist jetzt das Thema Zukunftsbilder und so weiter noch nicht groß, aber der hat sich halt furchtbar darüber beschwert. Er ist zum Müllpolizisten miterklärt worden und er geht in eine jahrgangsübergreifende Klasse, er ist in der zweiten und dann gibt es jemanden aus der dritten und der vierten und die lassen ihm seine Aufgabe nicht machen, weil die sind immer so schnell und er darf, also er wäre ja eingeteilt dafür,
aber er kommt den, nie dran.
Sagen kann er die ihm übertragene Aufgabe nicht erfüllen, wo ich mir gedacht habe, für einen 7-Jährigen ist das cool. Jetzt ehrlich gesagt etwas unerwartet, dass das in dem Protest kommt.
Sehr cool.
Wenn du in 10 Jahren so ein bisschen auf dein Tun zurückschaust, was darf so aus deiner Sicht nicht fehlen, dass du sagst, boah, das war gut?
Wenn es mir gelungen ist, den einen oder anderen oder die eine oder die andere zu motivieren, zu inspirieren, etwas, was auch immer es ist, zu verändern, neu zu machen, die Zukunft positiv zu sehen. Wenn ich da einen ganz, ganz mini kleinen Beitrag geleistet habe, dass Menschen vielleicht sozusagen etwas verändern, etwas bewirken, dann bin ich wahnsinnig stolz darauf. Und ansonsten bin ich uneitel, weil ich mag gern, was ich mache, aber ich mag auch andere Sachen und wenn das mal nicht mehr ist, mach ich irgendwas anderes und dann ist es auch gut.
Zum Abschluss, die Menschen, die dich bei der OMX spätestens dann sehen werden, aber auch natürlich für die Hörer, Hörerinnen da im Podcast, wenn du da denen so einen Rat, einen Hinweis, einen Satz mitgeben kannst, was war so der ehrlich gesagt Satz zum Schluss?
Ehrlich gesagt, seid bitte begeistert für morgen. Ich glaube, wenn ich nicht heute begeistert bin, dass es morgen wieder gibt und dass ich heute daran arbeiten kann, wie die Zukunft ist, weil die Zukunft ist ja nicht eine, die einfach vorgegeben ist, sondern die wir jeden Tag gestalten. Wenn wir diese Begeisterung irgendwie haben für morgen, egal wie komisch die Welt da ist und egal wie die Chinesen und die Amerikaner und der Trump, ist alles gut. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, aber es gibt immer Dinge, die kann ich verändern. Und Veränderung ist immer sozusagen das, was ich verändern kann. Also seid begeistert für morgen und konzentriert sich auf die Dinge, die ihr tatsächlich verändern könnt. Und jeder kann irgendetwas verändern. Das wäre mein abschließender Rat.
Dann Infos zu dir, Einfallstore, Slot-Verlinkung und so weiter natürlich in den Shownotes dieser Folge, wie immer. Und vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich finde, es hat ausgezeichnet geklappt mit Internetverbindungen und all die Unwägbarkeiten, die wir gehabt haben. Danke vielmals.
Vielen Dank, danke dir und viel Spaß für alle, die bei der OMX dabei sind oder es nachher hören. Freue mich schon darauf.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.